Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Kurier Daily Spezialausgabe an diesem Samstag, die ganz im Zeichen der Philosophie steht. Wie gehen wir mit der Krise um? Zeigen wir Nächstenliebe am besten, indem wir Abstand halten? Und ist jedes Leben gleich viel wert? Der Philosoph Konrad Paul Lissmann versucht Fragen zu beantworten, die sich derzeit viele stellen. Freizeit- und Lebenschefin Marlene Auer hat ihn vor das Mikro gebeten und unter anderem erfahren, warum wir zwar im Kampf gegen das Coronavirus Einschränkungen akzeptieren, beim Klimawandel allerdings tatenlos bleiben. Am besten, wir hören gleich rein.
Er gilt als einer von Österreichs renommiertesten Philosophen, Konrad Paul Lissmann. An der Universität Wien bekleidet er bis heute eine Professur, schrieb zahlreiche Bücher und erhielt über die Jahre viele Auszeichnungen. Und jetzt ist er hier bei mir in der Leitung. Herr Professor Lissmann, hallo, schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Guten Tag, gerne.
Die Philosophie hat in Krisenzeiten ja immer eine ganz besondere Bedeutung. Die Literatur ist gefüllt davon. Wie steht es darum aktuell in der Corona-Krise? Welche Art der Philosophie hilft uns denn jetzt?
Sie haben einerseits vollkommen recht. Krisenzeiten sind immer auch gute Zeiten für Philosophie. Warum? In Krisenzeiten herrscht Unsicherheit, herrscht Verunsicherung, zum Teil auch Ratlosigkeit bei einer pandemischen Bedrohung, der wir jetzt ausgesetzt sind, bei vielen Menschen natürlich auch Angst. Und das sind natürlich Stimmungen, Grundbefindlichkeiten, die die Philosophie immer schon interessiert hat und mit der sie sich beschäftigt hat. Also in der Weise ist es wahrscheinlich richtig, dass viele Menschen jetzt auch auf Fragen gestoßen werden, wie viel wert ist mir etwas, welche Bedeutung hat Gesundheit, welche Bedeutung hat das soziale Leben, auf wie viele Dinge des alltäglichen Gebrauchs kann ich verzichten, darf ich verzichten, muss ich verzichten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ich weiß nicht, ob die Philosophie wirklich die beste Wissenschaft ist, um hier immer Trost und Rat zu spenden. Ich glaube, dass da andere Disziplinen vielleicht besser geeignet sind.
Welche zum Beispiel?
Die imstande sind, dass die Futurologie zum Beispiel, die Zukunftsforschung, die Soziologie, die imstande sind, auch die Naturwissenschaften, die uns ja immer alles Mögliche versprechen können. Philosophie ist ja eine sehr zurückhaltende, eine kritische Wissenschaft, eine nüchterne Wissenschaft. Das bedeutet, wir können vielleicht in der Situation wirklich dazu etwas beitragen, die Lage zu analysieren, auch die Verhaltensweisen der Menschen, die Denkweisen, die emotionalen Reaktionen etwas zu durchleuchten, auch in Zusammenhang zu bringen mit dem, was die Philosophie dazu schon geleistet hat. Wir können etwas dazu beitragen, uns selbst in dieser Situation besser zu verstehen, wenn es etwa um Einsamkeitserfahrungen geht, wenn es um Angsterfahrungen geht, wenn es darum die Frage geht, also was macht jetzt wirklich ein gutes Leben aus? Wie ist das Verhältnis von Sicherheit, Gesundheit und Freiheit tatsächlich beschaffen und abzuwägen und auszutarieren? Aber von solchen einfachen Slogans wie in jeder Krise steckt eine Chance und das ist die Gelegenheit zur großen Umkehr und nachher wird nicht so sein, wie es vorher gewesen war. Für solche großen Slogans ist die Philosophie denkbar ungeeignet, weil sie viel zu nüchtern ist und zu viel weiß vom Menschen, als dass wir hier große Versprechungen machen könnten.
Dann bleiben wir kurz bei der Soziologie. Wie ist das denn um die Empathie der Gesellschaft generell bestellt? Kristallisiert sich das jetzt in Krisenzeiten besonders heraus?
Ich denke, dass Krisenzeiten eines bewirken, dass das, was an sich schon vorhanden ist, was als Tendenz, als Anlage immer schon unserem Zusammenleben zugrunde liegt, dass das schärfer hervortritt, weil es eben eine Ausnahmesituation ist, und da bestimmte Möglichkeiten, Potenziale, die in uns vielleicht nur schlummerten, jetzt plötzlich gefragt sind und auch tatsächlich aktualisiert werden können.
Welche Form
der... Und zwar im im Positiven und leider auch im Negativen. Das heißt, im Positiven bemerken wir, dass wir in der Tat das Gefühl haben, wir haben eine gemeinsame Bedrohung und da müssen wir uns gemeinsam in irgendeiner Art und Weise darauf einstellen und soweit als möglich jeder so gut er kann dagegen ankämpfen. Das führt natürlich zu neuen Formen der Rücksichtnahme, der Empathie, des Vertrauens auch, dass so wie ich auch die anderen bemüht sein werden, diese Infektionen zu minimieren, keine unnötigen Risiken einzugehen. Das führt auch zu Akten der Solidarität gegenüber denjenigen, die von diesem Virus besonders bedroht sind, gefährdete Gruppen, ältere Menschen, kranke Menschen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass gerade eine Virusinfektion, wo eine hohe Ansteckungsgefahr besteht, unser Verhalten zu Menschen ganz paradox werden lässt. Wie habe ich denn vor Corona bestimmte Formen von Empathie kundgetan? Ich bin auf einen Menschen zugegangen, ich habe ihm die Hand auf die Schulter gelegt, ich habe ihm etwas ins Ohr geflüstert. Alles das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, empathisch bin ich heute, indem ich um jeden Menschen, der mir begegnet, einen großen Bogen mache. Und da muss man sich schon klar sein, dass das eine ganz paradoxe und widersprüchliche Situation ist. Das heißt, wir müssen auch erst lernen, aber auch das wissen wir aus der Soziologie und der Philosophie, dass wir lernfähige Wesen sind. Wir müssen erst lernen, Signale, die wir vor dieser Krise als absolute Signale des Misstrauens, ja der Abneigung interpretiert hätten, jetzt als Signale des Verständnisses und der Rücksichtnahme zu interpretieren.
In der Geschichte sind solche Verhaltensänderungen meist über sehr, sehr viele Generationen geschehen, teilweise über Jahrhunderte. Wie soll uns das in kürzester Zeit, in ein paar Monaten oder vielleicht in ein paar Jahren denn gelingen als Menschen?
Ich denke, wir sind ja in zweierlei Hinsicht sehr adaptionsfähig gewesen. Es stimmt, dass Verhaltensweisen, die dann tatsächlich eine Gesellschaft, eine Kultur, eine bestimmte Form des Zusammenlebens prägen, dass das sehr lange Zeit oder längere Zeit brauchen kann. Auf der anderen Seite kennen wir auch das Phänomen, gerade in einer beschleunigten Welt, in der wir leben, wie schnell sich Einstellungen und auch Verhaltensweisen ändern können. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir bestimmte Fragen unseres Zusammenlebens, denken wir an Sexualität, heute so grundlegend anders denken als noch unsere Elterngeneration, dass man sich also wirklich fragen kann, wie kann etwas, von dem wir geglaubt haben, es ist über Jahrhunderte, vielleicht ja Jahrtausende geprägt worden, unsere Vorstellung von Sexualität, von Zweierbeziehung, von Formen des Zusammenlebens, wie kann sich das binnen 2-3 Jahrzehnten so radikal wandeln? Also es stimmt nicht, dass alle Verhaltensänderungen längere Zeiträume brauchen. Und das andere ist, Menschen waren immer schon imstande, zwischen Zuständen der Normalität und Zuständen der Ausnahme, Zuständen der Katastrophe, des Außergewöhnlichen zu unterscheiden. Das heißt also, wir können uns für eine kurze Zeit natürlich auch an Gegebenheiten anpassen und auch unser Verhalten dementsprechend ändern, wenn wir gleichzeitig wissen, es ist jetzt nur für einen bestimmten Zeitraum und ich kann dann wieder zu gewohnten Verhaltensweisen zurückkehren und werde die dann auch anders interpretieren. Wenn sich heute jemand mir mit Maske vorm Gesicht nähert, ja, denkt niemand mehr, der will mich täuschen, der will sein Gesicht verbergen, der hat Übles im Schilde, sondern wir alle wissen, das ist eine Schutzmaßnahme, die jeder von uns jetzt wahrnimmt. Nach Corona, wenn die Maskenpflicht wieder gefallen ist, wird sich das sofort wieder umdrehen. Und wenn dann noch jemand mit Maske mir entgegentritt, wenn niemand mehr eine Maske hat, werde ich sofort wieder jenes Misstrauen an den Tag legen, das ich heute überhaupt nicht habe.
Sie haben jetzt gesagt, dass das für kurze Zeit für uns erträglich ist. Wie lange ist dann eine kurze Zeit?
Ich glaube nicht, dass es hier absolute Zahlen gibt, die man anführen könnte. Also ich denke also etwa dran, wie anpassungsfähig Menschen waren, denken wir an die Frühzeit der Seefahrt, als eine Schiffsmannschaft Wochen, Monate lang auf einem Schiff dem Ozean ausgesetzt war, unter technisch und hygienisch denkbar schlechtesten Bedingungen. Sie haben es trotzdem irgendwie ausgehalten. Das heißt also, das kann schwanken und das hängt wahrscheinlich wirklich auch davon ab, welche Perspektiven wir uns eröffnen beziehungsweise uns eröffnet werden. Wir alle wissen, dass wir imstande sind, eine Zeit lang Entbehrungen oder Einschränkungen auf uns zu nehmen, wenn wir wissen, aber es kommt relativ bald ein Zeitpunkt, wo sich die Dinge wieder ändern. Und wir merken ja auch heute schon, ja, allein durch die Tatsache, dass seit gestern wieder Geschäfte geöffnet haben, dass in bestimmten Bereichen die Lage entspannt und dafür andere Maßnahmen, wie etwa die Maskenpflicht oder auch das Abstandhalten, problemlos in Kauf genommen werden, weil eben anderes dadurch wieder anscheinend fast normal funktioniert. Und ich rechne schon damit, wenn die hygienischen Bedingungen es erfordern, dass Menschen auch über Monate hindurch mit Masken in den Supermarkt gehen werden, ohne dass sie deshalb größere psychische oder soziale Schäden haben werden.
Mhm. Die Schulen sind hingegen im Gegensatz zum Handel immer noch geschlossen. Das ist für uns ja auch eine neue Erfahrung, denn das eine, worüber wir jetzt gesprochen haben oder was Sie sehr gut skizziert haben, waren die Verhaltensänderungen. Das andere sind Rahmenbedingungen wie diese. Was lernen wir denn daraus, dass die Schulen, dass so ein elementares System derzeit nicht in der gewohnten Form stattfinden kann?
Also auch hier würde ich ein bisschen für Ernüchterung plädieren. Die Schulen sind in der Regel in einem Jahr mindestens 3 Monate ohnehin geschlossen, solange dauern zusammengerechnet die Ferien. Das heißt also, wir haben jetzt noch keine 3 Monate Schulschließung hinter uns, sondern 4 Wochen. Das heißt, das ist an sich ein Zustand, der nichts Außergewöhnliches ist, dass Schulen geschlossen haben. Es ist nur außergewöhnlich, dass sie in einer Zeit geschlossen haben, in der sie normalerweise geöffnet haben. Und die Situation war insoweit bislang nicht so dramatisch, weil ja auch gleichzeitig die meisten Eltern oder sehr viele Eltern nicht zur Arbeit konnten, entweder Homeoffice hatten, also zu Hause waren, beziehungsweise mit Kurzarbeit ihr Auskommen finden mussten. Das heißt, eine ähnliche Situation wie in den Sommerferien, wo die Eltern in der Regel auch zumindest einige Wochen Urlaub nehmen können. Das ist das eine. Die Überlegung, deshalb sozusagen das Schuljahr vielleicht in den Sommer hinein zu verlängern, um dann unter dem Schnitt wieder auf dieselbe Anzahl von Unterrichtsmonaten zu kommen, hat deshalb durchaus eine gewisse Plausibilität für sich. Kritisch wird es natürlich jetzt in dem Moment, wo im Bereich des Wirtschaftslebens sich die Dinge wieder allmählich normalisieren. Das heißt, die Menschen wieder ihre Arbeitsplätze aufsuchen, Homeoffice reduziert werden und dann die Frage sich natürlich stellt, und was ist jetzt mit den Kindern? Ich denke schon, dass hier ein entsprechender Druck herrschen wird und andere Länder überlegen das auch ja auch umgekehrt. Deutschland also etwa denkt mehr daran, gerade für Grundschüler oder Mittelstufen die Schulen wieder zu öffnen, gerade weil man weiß, dass diese Kinder bestimmtes soziales Netz brauchen, eine Beaufsichtigung brauchen, nicht in dem Maße sich selbst überlassen werden können, wie etwa Oberstufenschüler oder Studierende, die relativ problemlos natürlich alles auch über elektronische Formen des Lernens und Unterrichtens absolvieren können. Der gesundheitliche Aspekt, dafür bin ich jetzt kein Experte und Sie wissen, dass die Expertenmeinungen hier auseinandergehen. Die einen sagen, dass gerade Schulen, weil dort ja hunderte Menschen auf engstem Raum versammelt sind, womöglich wirklich sozusagen dann zu den Orten werden können, von denen dann womöglich eine zweite Infektionswelle ausgehen kann. Und die anderen sagen, gerade bei Kindern und Jugendlichen ist die Infektionsgefahr denkbar gering, wenn man einfach ältere Lehrer schützt. Ist es kein Problem, wenn sich hier Jugendliche infizieren. Die meisten werden gar nicht bemerken, dass sie mehr haben, als vielleicht ein bisschen Halskratzen. Ich denke, dass diese unterschiedlichen Expertenmeinungen hier natürlich auch die politische Entscheidung nicht gerade einfach macht. Aber ich rechne auch damit, dass in absehbarer Zeit zumindest die Kindergärten, Grundschulen und die Mittelstufen wieder geöffnet werden.
Die Schulen und die Kindergärten sind ja ein Teil von vielen Bausteinen, die heruntergefahren wurden gegen die Corona-Pandemie, werden ja klar gesagt ganze Staaten runtergefahren. Erinnern wir uns jetzt zum Beispiel an den Kampf gegen den Klimawandel. Gefühlt ist das jetzt schon eine ziemliche Weile her, aber so lange dann doch wieder nicht. Da waren Maßnahmen wie diese, die wir jetzt haben, undenkbar, dass der Flugverkehr am Boden bleibt zum Beispiel. Warum akzeptieren wir jetzt diese scharfen Einschränkungen?
Das zwei ganz, ganz einfachen Gründen. Das eine ist, das Coronavirus ist eine unmittelbare Bedrohung. Wer erlebt hat, dass der Großvater heute angesteckt ist und in zwei Wochen tot ist, sieht das Ganze anders, als er sich überlegen muss, ja, vielleicht ist es so, dass unsere Urenkel mit höheren Meeresspiegel in irgendeiner Art und Weise zurande kommen müssen. Und das Zweite ist, Maßnahmen gegen den Klimawandel sind ja nur dann sinnvoll, wenn sie nachhaltige Maßnahmen sind, das heißt auf Dauer gestellt sind. Während bei den jetzigen Maßnahmen ist allen klar, jetzt sind die Flugzeuge zwar am Boden, aber die Fluggesellschaften schicken ja schon die Einladungen aus, den nächsten Sommer oder spätestens Herbsturlaub zu buchen. Das heißt, wir nehmen das in Kauf, weil wir wissen, es ist eine vorübergehende Maßnahme. Die Situation wäre natürlich ganz eine andere, wenn man uns verkündet hätte, dass das Reisen im bisher gewohnten Ausmaß die nächsten 30 Jahre nicht mehr stattfinden wird können. Das wäre genau das, was man verkünden müsste, wenn man sozusagen den Klimawandel durch Einschränkung von Flugreisen maßgeblich beeinflussen wollte. Und dann merken Sie schon den Unterschied. Das heißt, diese Akzeptanz, die Menschen jetzt an den Tag legen, ist keine Grundlage für zukünftige Strategien gegen den Klimawandel. Das muss man klar sehen.
Und wenn wir jetzt beim Thema Freiheit bleiben, gibt es da Unterschiede in den Kulturen? Gehen andere Kulturen anders mit diesem Thema um als Österreich?
Ja, selbstverständlich. Freiheit ist ja in hohem Maße ein politischer Begriff und ist natürlich abhängig auch von den politischen Umständen, von den historischen Erfahrungen, die damit zusammenhängen. Andererseits ist es so, dass Freiheit selbst natürlich ein sehr, sehr schillernder Begriff ist und wir legen auf der einen Seite großen Wert auf sozusagen die Ausbuchstabierung der Freiheit als Meinungsfreiheit zum Beispiel, die ja in keiner Weise, soweit ich das sehen kann, in Österreich in irgendeiner Form gefährdet ist, in anderen Gesellschaften allerdings sehr wohl. Ja, das heißt also, bestimmte autoritäre oder diktatorische Gesellschaften haben dieses Virus auch sofort benutzt, um hier auf dieser Ebene etwa mediale Freiheiten, Meinungsfreiheiten, Pressefreiheiten einzuschränken. Auf der anderen Seite sind wir vor allem in der Europäischen Union durch die vier großen Freiheiten gewohnt, Freiheit vor allem auch als Bewegungsfreiheit zu sehen. Das heißt also frei uns bewegen zu können, frei reisen zu können, grenzenlos reisen zu können. Diese Freiheit ist jetzt radikal eingeschränkt worden für eine bestimmte Zeit. Für andere Kulturen oder andere Menschen war das irgendwie selten ein Thema. Wir müssen uns darüber klar sein, dass der Großteil der heute lebenden Menschen im Laufe ihres Lebens den Ort, an dem sie geboren worden sind, nie verlassen. Das heißt, dass wir sehen das nur aus unserer Perspektive und empfinden das jetzt als empfindliche Einschränkungen, die wir momentan ertragen, weil wir wissen, sie werden auch wieder zu Ende gehen. Das heißt, hier gibt es natürlich ganz unterschiedliche Zugänge. Es hängt auch davon ab, wie sehr Freiheitsrechte, Grundrechte in Verfassungen verankert sind und wie sehr man den Eindruck haben kann, dass die jetzt tangiert werden, dass hier jetzt ganz vehement in Persönlichkeitsrechte eingegriffen wird, wenn es etwa darum geht, über Handydaten die Bewegungen von Menschen zu verfolgen, um eben Ansteckungsrisiken zu vermindern, also diese berühmte Rotkreuz-App Stop Corona. Da kann man natürlich schon drüber nachdenken, ob das sozusagen mit verfassungsrechtlich garantierten Freiheiten, etwa auf die Freiheit auf Privatsphäre, ob das noch hier vereinbar ist.
Sie, was ist Ihre persönliche Meinung dazu?
Also ich muss ehrlich gestehen, als Philosoph kann ich es mir leisten, nicht auf alles gleich eine Antwort zu wissen, weil die Philosophie ja bekanntlich die Kunst der richtigen Fragen ist und nicht der guten Antworten.
haben Sie schön gesagt.
Ich bin hier selbst gespalten. Ja? Auf der einen Seite habe ich immer die These vertreten, dass wir das Recht auf Privatheit, das Recht sozusagen ein Leben zu führen, das nicht von anderen Instanzen kontrolliert wird, dass es ein Grundrecht ist, das aufrechterhalten werden muss. Auf der anderen Seite haben wir vor allem jüngere Menschen schon vor Corona gesagt, dass ich mit dieser Haltung vollkommen antiquiert bin, dass der moderne Mensch alle seine Daten preisgibt, dass Transparenz das große Ziel gibt und dass es keine Privatsphäre mehr gibt, sondern dass alles öffentlich ist. Wenn das so ist und wenn man bereit ist, alle seine Daten ohnehin internationalen Konzernen zur Verfügung zu stellen, nur damit sozusagen irgendwelche Werbeangebote maßgeschneidert auf meinem Bildschirm flattern können, dann verstehe ich nicht, warum es plötzlich ein riesiges verfassungsrechtliches Problem sein soll, wenn dieselben Daten dazu verwendet werden vom Roten Kreuz, um die Gesundheitsmaßnahmen zu optimieren. Das heißt, wir sind auch hier höchst gespalten. Und auch hier sehe ich nur, dass diese Corona-Krise Tendenzen, die es schon vorher gab, etwa diese ganze Debatte Privatheit oder Antiquiertheit der Privatsphäre jetzt in einer verschärften Form zutage tritt.
Je länger die Corona-Krise dauert, desto lauter werden auch verschiedene Strategien. Die Strategie mit Big Data ist ja eine davon, die den technologischen Bereich abdeckt. Aber wenn wir uns jetzt das Thema medizinisch noch einmal ansehen, von einer Herdenimmunität sind wir ja meilenweit entfernt. Das Virus wird uns also deutlich länger begleiten, als wir hoffen und gedacht haben. Die große Frage dabei ist jetzt immer öfter, wie gehen wir mit den Risikopatienten um, mit den Älteren, mit jenen, die Vorerkrankungen haben, sie zu isolieren, ist verwerflich, sie der Gefahr auszusetzen, aber viel zu gefährlich. Was kann hier die Lösung sein und ist diese Lösung vielleicht in der Ethik zu finden?
In der Ethik sind Lösungen zu finden, aber es kommt darauf an, welche Ethik man vertritt. Ja. Würde man eine konsequente utilitaristische Ethik vertreten, die ja auch diskutiert wurde in dem Zusammenhang, würde man sagen, das Wohl der meisten ist wichtiger als der Tod von wenigen Alten. Und dann würde man sagen, also ja, wir versuchen die Alten zu schützen und zu isolieren, aber wenn sie es trifft, sie sind ohnehin schon alt, sie haben gelebt, dann sterben sie vielleicht ein oder zwei Jahre früher, als sie ohnehin gestorben wären. Das müssen wir in Kauf nehmen. Ansonsten ruinieren wir unsere Gesellschaft und die Zukunftsperspektiven der Jüngeren. Das wäre eine sozusagen klare utilitaristische Position. Die andere ethische Position wäre die etwa eines Immanuel Kant und der damit verbundenen Ansicht, dass es nicht möglich ist, sozusagen das Leben eines Menschen anders zu bewerten als das eines anderen. Jeder Mensch hat dasselbe Recht zu leben und jedes menschliche Leben ist an sich gleich viel wert. Unabhängig davon, wie groß die Lebensperspektive ist oder wie lang die Lebensperspektive ist, die er noch hat, unabhängig davon, was er imstande ist, für diese Gesellschaft noch zu leisten oder nicht zu leisten. Aus dieser ethischen Position müsste man sagen, dass wir alles tun müssen, um das Risiko für sozusagen vom Virus besonders bedrohte Gruppen klein zu halten, ohne diese Gruppen zu isolieren, zu stigmatisieren und gleichsam implizit dafür verantwortlich zu machen, dass wir eine Reihe von Einschränkungen und Entbehrungen momentan auf uns nehmen müssen. Das Ganze ist sicher eine Frage, wie gut das Gesundheitssystem funktioniert, wie gut es darauf vorbereitet ist. Und sozusagen zwischen diesen radikalen Alternativen ist der Weg, den ja viele Staaten einschlagen, das heißt einfach die Infektionskurven möglichst flach zu halten und eben damit zu rechnen, dass das, was meines Erachtens mit einem eher unglücklichen Begriff Herdenimmunität genannt wird, dass das sozusagen sich dann erst allmählich einstellen wird, ist sicher wahrscheinlich die aufwendigste, teuerste, aber aus meiner Perspektive auch humanste Form, damit umzugehen. Abgesehen mal von den medizinischen Fragen, die damit zusammenhängen, ich bin wie alle anderen, die jetzt nicht aus diesem Fach kommen, hier absoluter Laie, aber wir lesen alle sehr viel in diesen Tagen, was das Coronavirus betrifft und wenn man sich jetzt Berichte ansieht, dass noch völlig unklar ist, ob überhaupt eine langfristige Immunität hergestellt werden kann. Das heißt, wir haben diese Fälle aus Ostasien, wo schon für immun erklärte wiederum an den Coronavirus erkrankt sind. Wenn das zutreffen sollte, dann fällt das Konzept der Herdenimmunität ohnehin in sich zusammen. Das heißt, wenn Menschen, die angeblich immun sind, nach 2 Monaten wieder erkranken, dann bringt das überhaupt nichts. Das heißt, da gibt's nur die Möglichkeit, die Infektionen so weit als möglich gering zu halten, zu verzögern, auszudehnen und auf der anderen Seite darauf zu hoffen, dass es Medikamente beziehungsweise einen Impfstoff geben wird. Auch vorsichtige Prognosen sprechen davon, dass wir etwa 1 bis 2 Jahren mit einem Impfstoff werden rechnen können, der zumindest so etwas wie eine wirkliche Entspannung der Situation mit sich bringen sollte. Das heißt, in diesen Zeiträumen werden wir dann wahrscheinlich immer wieder mit Infektionswellen und auch immer wieder mit wechselnden Maßnahmen und Einschränkungen zu rechnen haben. Jetzt sind 1 bis 2 Jahre aber wahrscheinlich keine Zeiträume, auf die man sich nicht einstellen kann, mit denen man nicht rechnen könnte.
Bei den Maßnahmen verlässt sich die Politik ja, muss sie sich ja auch lassen, verlassen auf die Expertisen der Wissenschaft, der Forschung. Die sind aber auch nicht immer einer Meinung. Am Ende muss zwar über die Einschränkungen oder die Verbote entschieden werden, das tut dann die Politik, aber sie beruft sich eben immer auf die Wissenschaft. Verschiebt sich da die Macht auf die Forschung und was bedeutet das für uns?
Es scheint so zu sein, dass jetzt in den letzten Tagen natürliche Virologen, Mediziner, Gesundheitsökonomen ganz zentrale Figuren waren. Und das ist auf der einen Seite auch gar nicht anders denkbar, denn wir haben es hier sozusagen mit einem Phänomen zu tun, dem man in erster Linie wissenschaftlich, medizinisch entgegentreten muss. Auf der anderen Seite ist es so gerade, dass es hier unter den Wissenschaftlern, auch unter den Virologen, unterschiedliche Meinungen gibt. Ja? Gerade das gewährleistet übrigens, dass die letzten Entscheidungen politische Entscheidungen sein werden. Und es gehört eben. Natürlich wünschen wir uns alle Verhältnisse, in denen die von uns gewählten Politiker gerade nicht vor so einer Herausforderung stehen. Aber es gehört eben zum Geschäft auch der Politik, in so einer Krisensituation sich anzuhören, was die Experten, was die Wissenschaftler zu sagen haben, auch die Widersprüche in diesen Aussagen wahrzunehmen und dann nach Abwägung aller möglichen Überlegungen und Gründe, die ja jetzt nicht nur medizinisch sein werden, sondern die natürlich auch ökonomisch, sozialpolitisch, gesellschaftspolitisch, bildungspolitisch sein werden, nach Abwägung all dieser Gründe, nach bestem Wissen und Gewissen die Entscheidung zu treffen. Vor Irrtümern ist niemand gefeit, vor Fehlentscheidungen ist auch niemand gefeit. Es steht allerdings relativ viel auf dem Spiel, weil es letztlich um Gesundheitsfragen geht, um das Leben von Menschen geht, um die Gefährdung von Menschen geht und nicht nur um Oberflächenphänomene. Ich darf allerdings, weil Sie daran erinnert haben, warum etwa bei dem Klimawandel, der Klimakrise nicht mit ähnlicher Vehemenz vorgegangen worden ist oder werden kann. Ich darf erinnern, dass im Zusammenhang mit der Klimakrise immer wieder gefordert wurde, dass die Politik sich mehr oder weniger sklavisch an den Prognosen und Modellrechnungen der Wissenschaft orientieren sollte und danach ihre Maßnahmen ausrichten sollte. Es war der große Vorwurf, der an die Politik gerichtet wurde, dass sich hier andere Interessen stärker berücksichtigt als das, was die Wissenschaft vorrechnet. Jetzt denken wir plötzlich ganz anders und sagen, naja, das, was die Wissenschaft vorrechnet, ist ein bisschen widersprüchlich und ist das wirklich das Einzige und muss man nicht andere Dinge auch berücksichtigen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in der Politik kann man es momentan nur falsch machen. Und das sollten wir vielleicht auch ein bisschen nüchterner sehen. Natürlich kann viel falsch gemacht werden, aber es gibt niemanden, der jetzt tatsächlich sagen könnte, das ist das Richtige und oder gar das einzig Richtige, was getan werden kann. Und das entspricht ja auch dem Wesen von Politik, dass er in Politik natürlich so nüchtern, dass er jetzt klingen mag, immer wieder auch Machtverhältnisse widerspiegeln. Und jetzt geht es eben auch um das Austarieren unterschiedlicher Machtinteressen. Es geht um die Macht der Wissenschaft, es geht aber auch um die Machtinteressen der Wirtschaft, um die Interessen der Menschen, die in unterschiedlichen sozialen Situationen leben. Es geht natürlich auch um Forschungsgelder und es geht auch um weltpolitische Machtkonstellationen, wenn man sich etwa ansieht, welche Rolle hier das Verhältnis zwischen China und anderen Staaten spielt.
Ja, es geht allerdings, glaube ich, auch darum, was wir ganz persönlich aus dieser Krise mitnehmen. Wir müssen leider zum Ende dieses Podcasts kommen, obwohl ich mit Ihnen wahrscheinlich Stunden noch weitersprechen könnte über das Thema und wir, glaube ich, noch jede Menge Aspekte hätten. Aber vielleicht hätten Sie abschließend heute für unsere Hörer eine kurze Inspiration, wenn möglich in einem kurzen Satz. Was sollten wir denn aus der Krise mitnehmen? Was sollten wir uns denn bewahren?
Sie haben völlig richtig gesagt, das ist eine sehr persönliche Frage, in dem Sinne, es kommt auf die Situation drauf an. Als Gesellschaft würde ich sagen, sollten wir schon mitnehmen, an einem Gesundheitssystem zu arbeiten, das solchen Krisen, solchen Pandemien gegenüber vielleicht etwas besser gerüstet gegenüberstehen kann, als es in den ersten Wochen in Österreich der Fall war. Da hat es ja an allen Ecken und Enden an ganz einfachen Materialien, Maßnahmen, Schutzanzügen, Masken, Organisationen gefehlt. Also das würde ich schon hoffen, dass das auch nach der Krise berücksichtigt wird und einfließt in die Gesundheitspolitik. Und auf der anderen Seite denke ich, dass doch sehr viele Menschen vielleicht auch erkannt haben, dass es auch interessant sein kann, vielleicht sogar auch schön sein kann, wenn sich zumindest für einen kurzen Zeitraum die Perspektiven einmal völlig verschieben. Und das fängt mit so einfachen Dingen an, wie dass verkehrsarme Straßen und verkehrsarme Plätze und ein nicht von Fluglärm durchdröhnter Himmel ja tatsächlich auch ganz was Wunderbares sein kann. Und vielleicht, aber das ist eine Hoffnung, die ich ausspreche, aber im Grunde glaube ich nicht daran, aber vielleicht könnte man sozusagen aus dieser Krise wirklich einige Momente von Entschleunigung, einige Momente sozusagen auch der Konzentration, der kontemplativen Besinnung auf andere Aspekte unseres Lebens als immer nur dieses Treiben und Getriebenwerden gewinnen und das hinüberretten in die Post-Corona-Zeit.
Herr Professor Liesmann, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Dankeschön.
Das war ein Kurier Daily Spezial mit dem Philosophen Konrad Paul Liesmann. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns eine Bewertung und empfehlt uns an eure Freunde weiter. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast habt, dann meldet uns doch. Unter daily@kurier.at sind wir für euch erreichbar. Bitte abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Elias Abmesnik wünscht noch ein schönes Wochenende.